Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Sie hören ein Schweizer Zeit-Interview bei Kontrafunk. Mein Name ist Dr. Philipp Gut. Ich bin Journalist, Buchautor und Inhaber einer Kommunikationsagentur. Mein Gast heute ist Frau Magdalena Martullo-Blocher. Sie ist Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei, Unternehmerin, Chefin der Ems Chemie. Frau Blocher, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch über ein sehr aktuelles Thema sprechen kann, das gerade für die Schweiz eminent wichtig ist und sein wird in der nächsten Zeit.
Ja, Sie sprechen es an, Frau Martullo-Blocher. Wir sprechen heute über die Beziehungen der Schweiz zur EU, über diese neuen sogenannten bilateralen Verträge. Es ist aber mehr als nur ein bilateraler Vertrag, es ist auch mehr als ein Vertrag. Vielleicht ganz einfach gefragt zum Einstieg, worum geht es da? Was ist der Umfang dieses Vertragspaketes, von dem wir da sprechen?
Ja, die Schweiz und die EU sind natürlich in vielfältiger Beziehung miteinander heute schon in Kontakt. Wir haben über 100 sogenannte bilaterale Verträge zusammen. Die regeln den Austausch, die Zusammenarbeit auch über die Grenzen hinweg. Und jetzt geht es aber darum, dass sich hier jetzt die Schweiz wirklich integriert in die EU-Rechtsprechung in ganz vielen Bereichen, in wichtigen Bereichen. Da spricht man eben nicht mehr von einem bilateralen Vertrag, also auf Augenhöhe beidseitig, wo beide etwas verhandeln, das ihnen nützt und vielleicht auch gewisse Dinge dann eingehen für diese Zusammenarbeit, sondern hier sprechen wir jetzt, und so sagt es auch die EU, das ist nicht mehr bilateral, sondern das ist eben jetzt eine Integration, nämlich eine institutionelle Integration, also ganz generell integriert sich die Schweiz in die EU. Das ist also etwas ganz anderes, als was wir bisher hatten.
Jetzt ist es interessant, dass die Befürworter dieser Verträge nach wie vor von bilateralen reden. Sie reden da von bilateralen drei. Ist das in dem Fall Augenwischerei?
Ja, das ist eine Kampagne, die die Wirtschaftsverbände so mal entschieden haben, dass sie denen jetzt bilaterale drei sagen möchten, weil die bilateralen bis jetzt beim Volk gute Akzeptanz gefunden hatten. Aber inzwischen müssen sie auch von dem weggehen, weil eben sowohl die EU als auch der Bundesrat ganz klar gesagt haben, das sind keine bilaterale mehr, es handelt sich um institutionelle Verträge. Also hier geht es wirklich um die Gesamteingliederung und nicht mehr, dass man einfach in gewissen Themen schaut, wie kann man zusammenarbeiten, dass es beiden nützt. Sondern hier geht es darum, dass die Schweiz das Recht der EU übernimmt. Und zwar nicht nur dort, wo sie exportiert, also dass man Vorschriften erfüllt, zum Beispiel an Produkte, wenn man in die EU liefert, sondern es geht darum, dass wir in der Schweiz EU-Recht übernehmen, alles, was die EU in diesen Bereichen beschließen wird, auch in Zukunft laufend übernehmen. Und das gilt dann in der Schweiz auch für jeden Einzelnen und auch für ein Verhältnis zwischen Schweizer und Schweizerin und gar nicht die EU involviert ist. Also das ist nachher das Schweizer Recht und das ist natürlich ganz neu. Das hatten wir nie, dass die EU ein Recht bestimmt für sich und wir das dann als unser Recht akzeptieren müssen. Und das geht viel weiter als die bilateralen Verträge, wo man nach Interessen Verträge aushandelt, so wie jetzt zum Beispiel Präsident Trump das mit den Ländern zurzeit macht oder Freihandelsabkommen, die man abschließt, wo beide ihre Interessen einbringen können. Aber dass man fremdes Recht übernimmt als eigenes Recht und auch noch dazu dann den fremden Richter auch noch akzeptiert, den Europäischen Gerichtshof, und dass, wenn man das dann nicht so umsetzt, noch bestraft wird durch die EU, das ist natürlich etwas, was die Schweiz nie gekannt hat und so natürlich auch über Jahrhunderte explizit auch nie wollte. Das gibt es eigentlich nirgends. Also es gibt kein Land, das mit einem anderen Land solche Verträge eingegangen ist. Seit den Kolonialzeiten gibt es das nicht mehr. Die EU hat natürlich das als EU-Gremium für sich so entschieden, aber die Schweiz ist ja nicht Mitglied der EU.
Ja, ich möchte das dann nachher noch ein bisschen aufdrösen, diese Stichworte, die Sie jetzt genannt haben. Vielleicht zuerst noch ein bisschen zu dieser Terminologie, zu dieser Begrifflichkeit. Eben, Sie haben gesagt, bilaterale 3, das ist eigentlich ein Propagandabegriff. Jetzt wird ja auch von der Befürworterseite betont, es sei kein Rahmenvertrag mehr. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann muss man sagen, doch, das ist ja ein Rahmenvertrag. Es hat ein starkes institutionelles Element, das über alle Verträge gestülpt wird. Wie kommen denn die Befürworter dazu, zu negieren, dass es sich da um einen sogenannten Rahmen handle?
Ja, das weiß ich auch nicht, weil es ist ganz klar, im Grundpaket sind die Regeln festgelegt, also die Rahmenbedingungen, auch für alle weiteren Verträge, die wir irgendwie abschließen sollten in Zukunft mit der EU. Es gilt auch für alle Zeit, also auch für zukünftiges Recht. Also wir übernehmen das Recht und wir akzeptieren auch die Richter und wir werden dann auch irgendwo in einem anderen Vertrag bestraft, wenn wir in einem Vertrag das EU-Recht zu diesem Thema des Vertrags nicht anwenden. Also es ist auf jeden Fall ein Rahmen und wir zahlen auch in einem Rahmen, also die Zahlungsbedingungen. Wir zahlen also für das, dass wir alles übernehmen, auch noch 1 Milliarde Franken pro Jahr, 1,4 Milliarden genau steht im Bundesrat in der Botschaft. Und wir sind aber, das ist flexibel, je nach EU-Budget. Also wir bezahlen auch in einer Rahmenvereinbarung. Es ist alles Rahmen, aber es wird dann auch natürlich dann konkret mit 20.000 Seiten EU-Gesetzen, Verordnungen, die wir jetzt gleich übernehmen, also von einem Tag auf den anderen gelten die und noch die ganzen europäischen Gerichtshofbeschlüsse dazu. Also 32 Jahre EU-Gesetzgebung wird uns in ganz wichtigen Bereichen wie eben Verkehr, Strom, Lebensmittel, Gesundheit, Produktezulassung, Einwanderung, Zuwanderung, einfach übergestülpt. Das ist also monumental, was dann der Rahmenvertrag auch gleich sofort auslöst.
Bleiben wir doch noch ein wenig bei dem, was die EU will. Diese institutionellen Elemente, wie soll das genau aussehen? Also ein Begriff, der da herumschwirrt, ist ja diese dynamische Rechtsübernahme. Da hat die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, kürzlich einen Artikel geschrieben, in dem sie das aufgedröselt hat und da unterschieden hat zwischen Äquivalenz bei der Rechtsübernahme und sogenannter Integration von EU-Recht und eben diese direkte Übernahme von EU-Recht betont. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, das hat uns unsere Regierung und auch die Verhandler immer vorenthalten. Das haben wir jetzt erst im Vertrag gesehen, dass für die ganz wichtigen Bereiche, ich würde schätzen etwa 80% der ganzen Rechtsgebiete hier, die sogenannte Integrationsmethode gilt. Das heißt, die EU erlässt ihre Regelungen, ihre Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, was immer. Sie kommen direkt auf eine Liste des sogenannten gemischten Ausschusses und haben dann direkte Gültigkeit. Man hat uns immer vorgemacht, man könne ja noch ein Referendum gegen ein Gesetz ergreifen und dann auch anders beschließen. Und das hat sich eben jetzt im Vertrag gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist. Es wird gar kein Thema mehr in der Regierung, im Parlament oder auch vor dem Volk, sondern indem man diese neuen Erlasse einfach aufführt in einer Liste, aha, die betreffen jetzt zum Beispiel Strom, Verkehr oder Lebensmittel, Gesundheit, also sind sie relevant und verbindlich jetzt für die Schweiz, führt man den Erlass auf, immer natürlich sehr umfangreiche Erlasse der EU, und dann gelten sie sofort. Und nur dort, wo die Schweiz bis jetzt ein eigenes Gesetz, eine eigene Verordnung gehabt hat, dort kann man dann das noch ändern über das Parlament und dort auch ein Referendum machen, wo das Volk abstimmen kann und dann die Strafmaßnahmen kriegt, wenn man anders entscheidet als das EU-Gesetz ist. Das heißt also, wir können in den allermeisten Fällen nicht abstimmen, weil die Schweiz hat nur etwa ein Achtel so viele Regelungen wie die EU. Wir haben viel weniger geregelt und natürlich auch nicht beim Bund geregelt, sondern zum Teil auch in Kantonen und Gemeinden unterschiedlich. Aber jetzt neu ist es EU-Recht. Und wenn wir nichts ändern müssen in unserem bisherigen Recht, weil wir diese Regelung gar nicht hatten, zum Beispiel ein Produkt wird in der EU verboten oder eine Zutat bei Lebensmitteln und wir haben das bis jetzt nicht geregelt, das heisst, es ist erlaubt, dann sagt die EU in ihrem Gesetz, es ist verboten, dann gilt das. Das gibt gar keine Gesetzesänderung bei uns. Also das EU-Recht hat höhere Bedeutung als Völkerrecht, als unser Recht. Das räumen wir ein mit diesen Verträgen. Also nur wenn wir ändern müssen, geht es überhaupt noch durchs Parlament. Also die Regierung, Parlament, Volk haben in den meisten Fällen gar nichts zu sagen. Wir haben das schon gesehen beim Luftverkehrsabkommen. Dort haben wir auch schon EU-Recht übernommen. Wir wurden allerdings nicht bestraft, wenn wir es nicht übernommen hätten. Aber kein einziges Mal wurde hier irgendeine Abweichung der Schweiz eingebracht oder darüber befunden, sondern man hat einfach alles immer übernommen, auch wenn es zum Beispiel für die Topografie der Schweiz im Luftverkehr auch nicht immer gut gepasst hat. Also die Schweiz wird einfach dann jeden Tag sofort diese Rechtserlasse in der Schweiz umsetzen und die Gerichte, sogar die eigenen Schweizer Gerichte, urteilen dann auch danach, weil Völkerrecht, dieser Vertrag, das EU-Recht geht unserem Landesrecht dann vor. Und das ist natürlich gravierend. Wir haben das zum Teil schon erlebt in der Einwanderung, Zuwanderung, dass Völkerrecht dann vor Landesrecht gestellt wurde. Also eben das Personenfreizügigkeitsabkommen, das wir bisher hatten, auch schon höher gewichtet wurde. Auch die Gerichte haben dazu auch Stellung genommen, dass sie das wirklich auch so beurteilen würden. Die EU ist natürlich ein Bürokratiemonster. Also sie erlässt 2000 Rechtsakte pro Jahr, 150'000 Seiten pro Jahr. Das können wir uns in der Schweiz überhaupt nicht vorstellen. Wie uns betrifft da zum Beispiel auch der Green Deal, 14'000 Seiten oder das ganze Lieferkettengesetz oder die CO2-Steuer. Nur schon die Digitalisierungsregulierung betrifft auch wieder mit Tausenden von Seiten auch die Firmen. Das sind unglaublich grosse Erlasse, auch sogenannte Querschnitterlasse. Und sobald dort etwas drin ist, was irgendwie den Verkehr, Strom, Lebensmittel, Gesundheit, Produktezulassung, Zuwanderung betrifft, ist es für uns dann auch sofort relevant.
Ja, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es ist eigentlich alles noch viel schlimmer, als man gedacht hat und vor allem auch, ja, als der Bundesrat das dargestellt hat.
Ja, ich glaube, die haben es selber nicht einmal verstanden. Ich glaube, sie haben es auch nicht studiert, aber sie haben auch die Auswirkungen nicht verstanden. Das ist für die Schweiz etwas so Undenkbares, dass man unsere demokratischen Prozesse nicht befolgt, wenn man etwas neu einführt. Sie haben immer gesagt, die demokratischen Prozesse müssten gewahrt werden in der Schweiz und das sei der Fall. Aber dass das nur bei kleinen Änderungen vom bisherigen Recht überhaupt der Fall ist und in der ganzen grossen Fülle der neuen Regulierung, dass gar nie wirklich vor das Parlament oder das Volk kommt, außer wir würden einfach von uns selber eine abweichende Regelung schaffen, was total illusorisch ist, ist, dass wir hier das rechtzeitig, wir haben dann noch eine sehr kurze Frist, wo wir uns noch melden können, dass das möglich ist. Also da hat, ich glaube, auch der Bundesrat und die Verhandler die Tragweite, die Änderung, die einschneidende Übernahme, ohne dass wir uns noch dagegen wehren könnten. Wenn wir uns wehren, haben wir auch noch eine Strafe. Aber dass das eigentlich gar nicht wirklich häufig der Fall sein wird, das haben sie wahrscheinlich gar nicht realisiert, glaube ich.
Gut, aber ich meine, das sind ja professionelle Verhandler, das sind Berufsdiplomaten, die eigentlich nichts anderes machen. Die müssten das eigentlich verstehen, oder? Sie sind auch in der Schweiz gross geworden. Also sind die so naiv? Oder ich meine, jetzt die Frage ist da, ist das quasi Absicht? Ist das böse Wille? Sie sagen eigentlich eher die softere Variante. Die sind selber überfordert, die sind zu gutgläubig, zu naiv. Ist ja das glaubwürdig?
Nein, es ist so, dass bei uns Verträge, wir haben wirtschaftlich vor allem Freihandelsverträge, die werden nicht vom Außendepartement verhandelt. Und da geht es natürlich um klare Interessen in sehr engen Bereichen. Auch die bilateralen Verträge sind immer auf ganz enge Bereiche konzentriert und betreffen nie das Schweizer Recht, nie. es ist immer unter welchen Bedingungen, dass man zusammenarbeitet, aber sicher nicht die ganze Übernahme eines Rechts eines anderen Staates. So einen Vertrag hat die Schweiz noch nie gemacht. Und auch die EU-Länder haben keine solchen Verträge. Da sagt man dann in der Schweiz, ja, das sei maßgeschneidert für die Schweiz. Aber das ist ja kein Vorteil. Die EU-Länder sind einfach beigetreten. Und dann gelten einfach diese Regelungen für sie. Bei uns, wir sind ja nicht beigetreten. Wir treten auch nicht bei die Schweiz. Das will auch das Volk nicht. Und deshalb hat man das jetzt alles aufgeschrieben, wie wir das Recht trotzdem zu übernehmen haben und wie dann auch über uns geurteilt wird. Also es ist, wenn man das liest, diese Botschaft auch über ungefähr 2000 Seiten des Bundesrates und auch den Vertrag liest, der die Gesetze noch nicht enthält, die Regelungen, die wir übernehmen müssen, dann heisst es eigentlich immer, die Schweiz muss, die Schweiz muss, die Schweiz muss. Und wenn die Schweiz nicht macht, dann das. Und wenn die Schweiz nicht, so. Und ganz wenige Ausnahmen gibt es noch, wo man sagt, ja, dort übernimmt dann die Schweiz nicht und kriegt keine Strafmaßnahmen. Und das streichen sie als Verhandlungserfolg hervor. Aber das sind ganz wenig, ganz vereinzelte Ausnahmen und zum Teil sogar nur befristet. Oder es steht sogar im Stromvertrag zum Teil drin, solange die EU nicht etwas anderes beschließt. Und das ist einfach eine falsche Einschätzung auch der Gewichtung im Vergleich zu dem, was uns hier aufgedrückt wird, der Kolonialvertrag. Also wir haben einfach das zu machen, was der andere bestimmt und werden auch vom anderen Gerichtshof beurteilt, wie man das auslegt und auch bestraft, wo immer er möchte, also die EU möchte. Das ist wie ein Kolonialvertrag und den gibt es heute ja so nicht mehr. Aber die Schweiz ist das eingegangen. Warum? Weil sie Angst haben. Sie haben Angst, ah, die EU ist so wichtig als Nachbarn und wenn sie uns dann einfach sonst beisackt oder Verträge bricht, was die EU bereits gemacht hat. Sie hat bilaterale Verträge gebrochen, sie hat uns auch gepiesackt, also sie hat die Produkte, Erneuerung, Gleichwertigkeit nicht mehr anerkannt. Sie hat uns aus dem Forschungsprojekt herausgeschlossen, obwohl wir ja die weltweit führenden Universitäten haben. Sie haben uns die Börsenäquivalenz verweigert. Sie haben uns in Corona unsere Masken beschlagnahmt. Also sie haben uns überall auch schon viel Unsicherheit gebracht, sich auch als unsicherer Partner herausgestellt, der natürlich nach seinen eigenen Interessen handelt. Und jetzt sagt man, ja, so können wir es wenigstens ein bisschen ordnen und hofft dann, dass dann das irgendwie ein sicheres, stabileres Verhältnis bringen würde, was ich bezweifle, weil ich glaube, die EU wird weitere Forderungen nachher stellen, auch in diesen Belangen, die jetzt noch nicht von diesem Vertrag abgedeckt werden.
Sie haben jetzt mehrfach von Urteilen, von Strafen, von Gericht gesprochen. Wie sieht denn das genau aus, jetzt in Kürze vielleicht dargestellt für unsere Zuhörer? Man spricht auch von einem Streitbeilegungsmechanismus, wo Leute von beiden Seiten dabei sein sollen. Am Schluss entscheidet aber der EU-Gerichtshof. Wie sieht da der Mechanismus dieser Justiz aus?
Ja, also es ist so, wenn die Schweiz jetzt sagt, ja, wir haben etwas anderes, wir sind nicht einverstanden, eben in diesen eher leider seltenen Fällen, wo sie das dann machen kann, dann geht es zu einem gemischten Ausschuss, da sind EU-Vertreter drin und Schweizer Vertreter und die besprechen das. Und wenn sie nicht einig werden, geht es zu einem Schiedsgericht, da ist ein Schweizer Vertreter, ein EU-Vertreter und ein Dritter, den die beiden, also die EU und die Schweiz, wählen drin. Und dort geht es aber, so ist die Regelung klar, wenn es EU-Recht ist, wenn es um EU-Recht geht, und das wird ja um EU-Recht gehen, weil neues EU-Recht vor allem dann auch, wenn man das nicht übernehmen will, dann sind also auch die Schweizer Vertreter im Schiedsgericht verpflichtet im Vertrag, nach EU-Recht dort sich zu äußern und abzustimmen. Sie können also nicht irgendwie Schweizer Interessen einfach wahrnehmen, sondern sie müssen das aus EU-Sichtweise beurteilen. Also sie sind nicht einmal frei. Und natürlich der Unabhängige oder der Dritte, der ist ja dann auch der muss nach EU-Recht urteilen. Wenn es unklar ist, wie das EU-Recht in einem solchen Fall der Schweiz jetzt auszulegen ist, dann muss man den Europäischen Gerichtshof in seinen Urteilen studieren. Und wenn das nicht hervorkommt, wird der Europäische Gerichtshof eine Beurteilung machen, wie das EU-Recht für die Schweiz dann anzuwenden ist. Und das Schiedsgericht ist dann verpflichtet, auch die Schweizer Vertreter natürlich, das so dann anzuwenden. Und der Europäische Gerichtshof, der hat eigentlich im Vergleich zum Bundesgericht noch eine stärkere Rolle in der Rechtssetzung, in der Rechtsauslegung und vor allem in der Integration. Ihm kommt eine große Verantwortung zu. Er muss die Integration dieser Länder vorantreiben. Er wird also immer für die Integration eine Auslegung machen, was natürlich der Schweiz dann in einem solchen Fall auch nicht hilft. Dann kann die Schweiz sagen, ja, ich befolge es trotzdem nicht, auch wenn der gemischte Ausschuss nach Europäischer Gerichtshof Auslegung gesagt hat, ihr müsstet das machen. Dann sagt die Schweiz, ja, wir machen es nicht. Und dann entscheidet die EU, welche Strafmaßnahme treffen wir gegen die Schweiz? Und es wird nur noch beurteilt, ist das angemessen oder nicht? Und da wird dann ein bisschen lustig eigentlich, wird gesagt, ja, wenn die Schweiz etwas nicht einhält im EU-Recht, hat sie einen Vorteil. Das heißt, wenn wir es übernehmen, haben wir dann Nachteile. Also einen Vorteil. Und dieser Vorteil, der muss irgendwo anders wieder mit einer Strafe abgegolten werden. Und dann rechnen wir dort dann den Nachteil für die Schweiz. Der muss gleich groß sein wie der Vorteil, wenn sie eine Regelung nicht übernimmt. Und das zeigt ja schon, dass sogar die EU selber davon ausgeht, dass ihre eigenen Regelungen für die Schweiz nachteilig sind.
Ja, das ist ein spannender Punkt, eine interessante Beobachtung. Jetzt, wenn man Ihnen so zuhört, stellt man sich schon die Frage, warum soll man denn für sowas auch noch bezahlen? Also ich rede jetzt nicht von Strafzahlungen, sondern generell, man kann es als eine Art Markteintrittsgebühr, aber es sind ja zwei Partner. Warum zahlt denn die EU nicht umgekehrt, dass sie mit der Schweiz Handel treiben darf? Also irgendwie geht das nicht auf.
Ja, vor allem, weil die EU ja mit der Schweiz noch mehr Handel betreiben als umgekehrt. Also die EU hat einen Überschuss im Export in die Schweiz als die Schweiz in die EU. Und auch ich muss sagen, als Unternehmerin, man verkauft ja ein Produkt und nirgends verkaufen wir unsere Produkte. Ich habe ein Unternehmen mit 2 Milliarden Umsatz und 97% verkaufen wir ins Ausland, in alle Länder. Ich verkaufe doch nie ein Produkt, weil ich in meinem Heimatstaat das Recht habe, dass das Land hat, wo ich dann reinverkaufe. Meine Kunden in der EU wollen meine Produkte nicht, weil ich dann auch irgendwie die Lebensmittel hier so geregelt habe, wie sie es haben, oder Verkehr ein Chaos verursache wie in Europa, in Deutschland oder so. Im Gegenteil, sie sagen, meine grossen Kunden, ich habe viel auch in der Autoindustrie und sonst auch in anderen Industrien, Gesundheitswesen und so weiter, die beschwören mich alle, ja, dafür zu sorgen, dass die Schweiz nicht diese EU-Regulierungen auch noch übernehmen muss und auch noch so gelähmt und auch wirtschaftlich geschwächt wird. Sie wollen natürlich unsere Produkte, weil sie einzigartig sind, weil sie gut sind und ihnen einen Nutzen bringen. Und sie bezahlen uns und nicht ich sie, dass ich dort verkaufen darf. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche gar keine Zahlung der Schweiz an die EU, um meine Produkte zu verkaufen, weil die Kunden wollen die ja sowieso, damit sie selber erfolgreicher sind mit unseren Produkten. Dieser Ansatz ist auch ein Bürokratenansatz, dass man meint, die Länder müssten für die Wirtschaft sorgen. Die Länder sollten sich möglichst nicht involvieren und die Wirtschaft frei und innovativ sich entwickeln lassen und auch privatwirtschaftliche Verhältnisse nicht durch staatliche ersetzen, wie es zum Beispiel jetzt beim Strom neu dann vorgesehen ist, dass wir also nicht mehr privatwirtschaftlich zum Beispiel mit Frankreich, mit den Kernkraftwerken einen Vertrag abschließen können und dann auch bevorzugt natürlich bedient werden, sondern dann haben alle in der EU dann alle die gleichen Rechte. Man kann sich nicht mehr mit Verträgen eine Lieferung zusichern. Also das sind dann auch ganz grosse Eingriffe.
Damit sind wir mitten schon in der wirtschaftspolitischen, in der ökonomischen Diskussion rund um diese Verträge. Man spricht hier von einem Binnenmarkt in der EU und es geht darum, dass die Schweiz diesen Marktzutritt erhalte oder respektiv halten könne oder vielleicht sogar ausbauen. Ist denn dieser sogenannte Binnenmarkt wirklich unverzichtbar und was geht denn damit noch alles einher? Also wenn ich Ihnen zuhöre, dann kommt ja man zum Schluss, dass es ja nicht nur um wirtschaftliche Beziehungen geht, sondern eben auch um politische Regelungen, um einen riesen Justizapparat, den man auch mit übernehmen sollte. Also was ist eigentlich dieser Binnenmarkt? Brauchen wir den überhaupt?
Ja, man hat immer den Eindruck und manchmal auch bei den Politikern, dass Binnenmarkt das Gleiche sei wie Marktzugang. Das ist überhaupt nicht so. Die EU bezeichnet Binnenmarkt einen Markt oder eben mehrere Länder, nämlich die EU-Länder, diesen Raum, dass dort die gleichen Regelungen gelten sollen, die gleich langen Spiesse. Niemand soll bevorzugt werden. Alle sollen die gleichen Möglichkeiten haben und auch der Austausch, zum Beispiel eben von Menschen, also Personenfreizügigkeit, aber auch Kapital oder ja, einfach die gleichen Wettbewerbsbedingungen sollen auch herrschen. Das hat die EU überhaupt noch nicht erreicht. Das kommt dann noch dazu. Zum Beispiel im Strommarkt hat zwar die EU riesen Regulierungen erlassen, aber die EU-Länder setzen es gar nicht um. Das ist für sie auch ein Schlüsselthema, Strom, auch politisch. Und wir sind dann wahrscheinlich noch in Europa eines der einzigen Länder, die dann das umsetzen müssten. Also der Binnenmarkt funktioniert natürlich auch nicht frei in der EU, eben gerade im Strom, aber auch zum Teil in der ganzen Personenfreizügigkeit, Zuwanderung. Und wir sind dann plötzlich noch die Musterknaben, die sofort das umsetzen müssen, weil wir sonst gerade mit dem Strafmechanismus gleich bestraft werden. Bei den EU-Ländern muss man zuerst ein Verfahren vor Gericht einleiten, wenn ein Land das nicht einhält. Zum Beispiel gegen Ungarn werden immer wieder Verfahren eröffnet. Die müssen dann Strafe bezahlen. Aber das wird auch dann politisch entschieden, gegen wen man dann wirklich vorgeht und gegen wen nicht. Das sind dann etwa 1000 Verfahren pro Jahr, die die EU-Kommission gegen die EU-Länder verfügt. Bei der Schweiz braucht es das nicht. Wenn wir etwas nicht einhalten, gleich die Ausgleichsmaßnahme, Strafmaßnahme durch die EU festgelegt. Irgendwo in einem der Verträge, die wir haben, Sie können wählen dann auch was und wo. Es ist nicht vorgesehen, dass das finanziell dann eine Strafe gibt, sondern eben, man kann dann wieder sagen, ja gut, dann habt ihr den Zugang zum Markt nicht da oder wir halten uns nicht an diese vertragliche Bestimmung oder ihr könnt jetzt nicht mehr selber eine Kontrolle machen, wir machen das oder was auch immer Sie dann möchten.
Jetzt gibt es ja alternative Modelle zu diesem Binnenmarkt, auch zu dieser juristisch-politischen Integration, die ja verbunden ist mit diesen Verträgen. Es gibt Freihandelsabkommen zum Beispiel, die die Schweiz in letzter Zeit immer wieder abgeschlossen hat, sei das mit Indien zum Beispiel oder mit Indonesien. Andere werden angestrebt, vielleicht sogar einmal mit den USA, wer weiß. Können Sie das ein bisschen auseinanderbeineln? Ist das eigentlich ein Modell, das aus Ihrer Sicht richtig wäre? Oder braucht es eben diese bilateralen auch? Was sind da die Unterschiede zwischen diesen EU-Verträgen, wie sie jetzt vorliegen, und zum Beispiel einem Freihandelsabkommen?
Also die Schweiz hat außenpolitisch im internationalen Umfeld eine ganz andere Position als die EU, weil wir eben auch neutral sind. Wir sind auch ein neutrales Terrain für Vermittlungen, wenn man denkt, USA, China in Genf jetzt, oder? Da konnten sie sich treffen und diese ganze Zollspirale durchbrechen. Sehr viele Länder wollen mit uns Verträge machen, auch im Handel. Darum haben wir sehr viele Freihandelsabkommen, 44, und wir haben in der letzten Zeit extrem viel zusätzliche bekommen, jetzt neu auch Mercosur. Die EU hat einfach Mercosur unterschrieben, aber die Länder sind nicht einverstanden, sie unterschreiben es nicht. Bei uns ist es wirklich gültig abgeschlossen worden. Mit der EU ein Freihandelsabkommen haben wir. Das ist nicht Teil dieser Verträge. Das ist von 1972 und niemand möchte das öffnen in der Schweiz, weil sonst die EU gleich eben diese institutionellen Übernahmerechtsregelungen dann reinschreiben will. Und das wollen wir auf keinen Fall noch im Freihandelsabkommen drin haben, weil das würde dann wirklich alle Produkte alles betreffen und auch gegen die Steuerhoheit der Schweiz noch gehen. Man muss aber sagen, dass die EU, die hat ihre Verhandlung, also ihre Außenpolitik delegiert, die Länder an die EU. Und das gibt jetzt natürlich große Probleme auch. Zum Beispiel die EU beschließt dann Sanktionen, wie zum Beispiel gegen Russland. Und neutrale Staaten, sogenannt neutrale, sie sind nicht so neutral wie die Schweiz, Österreich und Schweden zum Beispiel, müssen dann diese Sanktionen mittragen. Das sind dann wirtschaftliche Maßnahmen und können nicht mehr neutral sein, auch zum Teil, auch wenn es um Waffenlieferungen geht zum Beispiel oder auch Verbote von Waffen und so weiter. Da ist dann auch die Grenze, auch zum Schweizer Vertrag, ist dann auch sehr fragwürdig. Kann die Schweiz noch ihre eigene Außenpolitik betreiben, die sehr erfolgreich ist, viel erfolgreicher als die der EU, und eben auch selber dann auch entscheiden, ob sie Sanktionen treffen will oder nicht. Das hat also auch dort ein Risiko, dass sich das dann über die einzelnen Märkte dann ausbreitet und die Schweiz auch dann nicht mehr frei ist. Vielleicht, wenn wir wirtschaftlich sprechen, muss ich etwas Wichtiges sagen. Ich selber bin ja auch in der EU tätig. Ich habe auch 25 Produktionsstandorte in 16 Ländern und davon 12 in der EU in 7 Ländern. Ich kenne die EU also auch wirtschaftlich, eben ich verkaufe auch viel in die EU. Wenn man die beiden Räume vergleicht, sticht es ja ganz klar hervor, dass die Schweiz wirtschaftlich vom Wohlstand, vom verfügbaren Einkommen, also im Wohlstand viel besser dran ist als die EU. Also wir haben etwa dreimal die Wirtschaftsleistung pro Kopf wie in der EU. Wir haben ein Drittel nur der Arbeitslosigkeit in der EU. Wir haben viel tiefere Steuern, Mehrwertsteuern, Abgaben. Unsere Staatsverschuldung ist nur ein Drittel im Vergleich zum BIP, im Vergleich zu den anderen EU-Staaten. Unsere Inflation ist ja null. Wir können uns auch mit unserem Einkommen, mit unseren Löhnen, die auch sehr viel höher sind, auch in Schweizer Franken, auch in der Schweiz viel mehr leisten. Und das ist natürlich das Erfolgsrezept, weil wir uns nicht selber so unter Druck setzen mit Regulierung, Bürokratie. Wenn Sie fragen, jetzt in Deutschland, auch in der Krise, die Industrie, nennen Sie immer die ganze Regulierung und Bürokratiedichte, die Sie haben, die Hälfte davon aus der EU. Und deshalb hat sich eigentlich die EU mit ihrem regulatorischen, zentralistischen System hat sich nicht bewährt. Es zeigt sich, dass sie sogar scheitern. Also die EU wird auch wirtschaftlich immer schwächer auch in der Welt. Und die Schweiz muss und kann sich hier auch international ausrichten. Der Exportanteil in die EU ist auch in den letzten 15 Jahren stark gesunken. Also wir sind immer weniger abhängig von der EU und liefern immer mehr in die wachsenden Märkte in Asien oder in Amerika. Und warum sollen wir uns hier an ein sinkendes Krisenschiff andocken und mit ihm in der Bürokratie untergehen? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und wenn ich die Verträge lese, dann werden wir auch von der Schweiz, vom Bundesrat, von der Verwaltung beschrieben wie ein Entwicklungsland. Also so quasi, wir dürfen noch froh sein, wenn wir bei den Diskussionen um neue Gesetze in der EU teilnehmen könnten, dann wüssten wir schon früh, wie das ginge, oder im Gesundheitsabkommen, dass wir dann die Krisenmaßnahmen der EU übernehmen müssen. Dabei, wenn ich sehe, wie das bei Covid war, dann hat die Schweiz viel bessere Indikatoren und Krisenmaßnahmen gehabt als die EU. Und wir sind überhaupt nicht angewiesen. Wir können ja zusammenarbeiten, wir können uns austauschen, aber wir sind sicher nicht darauf angewiesen, dass wir ihre Erkenntnisse und ihre Regelungen übernehmen dürfen und davon noch profitieren könnten. Ich meine auch diese Mitsprache, wir dürfen nur uns äußern. Das wird dann als, ja, wir können jetzt mitreden, wir dürfen uns äußern, aber wir dürfen nirgends irgendetwas mitbestimmen. Und wenn die EU auf uns hätte hören wollen, hätte sie ja das auch jetzt schon machen können und sehen, wie wir das lösen, nämlich mit besseren Lösungen. Und das war ja auch nicht der Fall, auch im Luftverkehrsabkommen, wo eben wir die Regelungen schon übernehmen, haben wir uns immer sehr stark eingebracht mit Vorschlägen in den Kommissionen, wo wir dabei sein durften. Die haben dann gesagt, oh, die Schweiz ist das Land mit den meisten Vorschlägen, aber es kam nie etwas durch, weil natürlich in dieser Verwaltung diese praktischen Regelungen der Schweiz, wie wir es gewohnt sind, so pragmatische Lösungen, die haben gar keinen Platz bei diesen Tausenden von Bürokraten, die noch gar nie in der Praxis gearbeitet haben. Und das ist halt bei uns zwar auch manchmal nicht ideal, aber sicher weniger schlimm und besser.
Ja, das klingt ja geradezu nach einer Kafkaesk anmutenden Gesetzesfülle. Jetzt möchten wir gegen Schluss noch ein bisschen auf einzelne Verträge eingehen. Es ist ein ganzes Vertragspaket, das da jetzt zur Diskussion steht. Sie haben es schon ganz kurz angetönt, Strommarkt, da steht eine gewisse Liberalisierung an. Was bedeutet das denn überhaupt für die Schweizer Strompolitik, auch vielleicht für die einzelnen Haushalte, für unsere Energieversorgung?
Jawohl, Energie ist natürlich für alle sehr wichtig. Das haben wir gesehen auch, als es mit der Ukraine die Gasversorgung in Europa knapp wurde. Und die EU macht aus Gas Strom. Wir hatten ja nie Gaskraftwerke, die Strom produzieren. Die Schweiz hat sehr CO2-neutralen Strom immer gehabt, Wasserstrom und Kernkraftwerke. Wir haben einen größeren Eigenversorgungsanteil als in Europa. Aber wir müssen im Winter Strom importieren, weil wir nicht rechtzeitig ausgebaut haben, unsere eigene Stromproduktion. Aber unsere Wasserkraft ist sehr beliebt in der EU, weil mit Wasserkraft kann man eben diese Flatterstromschwankungen von Sonne und Wind, also einmal produzieren sie sehr viel und einmal wenig, je nachdem wie die Sonne scheint oder der Wind weht, diese Flatterstromschwankungen kann man mit Wasserkraft gut ausgleichen. Gerade bei Stauseen kann man regeln, wie man das Wasser ablaufen lässt. Oder man kann es auch wieder hochpumpen und dann ablaufen lassen. Und die EU hatte von Anfang an beim Strom die Schweizer Wasserkraft im Visier. Und sie hat auch in der Absichtserklärung zu diesen Verträgen auch geschrieben, insbesondere die Wasserkraft der Schweiz muss in den Gesamtdienst der EU gestellt werden. Es muss bezüglich Effizienz, Versorgung, Sicherheit, Stromnetz und so, alles muss im Gesamtraum nachher beurteilt werden, EU-Schweiz. Das heisst, am Schluss regelt die EU unsere Wasserkraftproduktionen, wann das wir produzieren müssen, wann nicht. Da bin ich natürlich sehr, sehr dagegen. Vor allem als auch noch Vertreterin vom Kanton Graubünden, den grössten Wasserkanton der Schweiz. Außerdem sagt sie, es muss alles liberalisiert werden. Das heisst, alle ausländischen Konzerne müssen auch Strom anbieten können. Das tönt ja noch gut. Allerdings in der EU eben auch nicht praktiziert, aber jetzt ist es natürlich so bei uns, viele Kleine haben Stromverträge. Das sind dann die Kosten, die der Stromhersteller hat. Oder wenn er einkauft, seine Einkaufskosten plus ein kleiner Gewinn für ihn. Das sind die Kosten, die wir Kleinen haben. Ganz große, wie zum Beispiel meine Firma, die Ems Chemie, wir kaufen schon seit je am internationalen Markt ein. Jetzt sollen auch die Kleinen liberalisiert werden. Das heisst, sie müssen Marktpreise bezahlen, so wie es am EU-Strommarkt an der Börse kotiert ist. Die Kleinen sind natürlich total überfordert, hier irgendwie den Vergleich zu machen. Was ist der Strompreis in Europa und ist das jetzt tief oder hoch? Und dann hat man gesagt, ja, zum Schutz können die immer wieder wechseln in unser eigenes System, also Produktionskosten plus ein Aufschlag. Oder sie können im freien Markt einkaufen, wie sie wollen. Jetzt wird es natürlich so sein, dass wenn der Strom im Ausland billig ist, weil gerade eine Überkapazität ist, zum Beispiel Solar oder Wind, dann werden alle sagen, jetzt kaufen wir im Ausland. Und nachher, wenn der Strom im Ausland teuer ist, auch das kennen wir, normalerweise ist er sogar teurer im Ausland in der EU als bei uns, dann wechsle ich dann zurück in das Schweizer System, wo ich nur die Produktionskosten und einen Gewinnzuschlag zahle. Und dann ist die Frage, was passiert dann bei den Stromunternehmen in der Schweiz? Weil eine Stromproduktion oder auch ein Einkauf kann man nicht einfach wie irgendwie, was weiß ich, ein Butter aus dem Regal ziehen, sondern für Strom muss man investieren sehr langfristig. Für ein Wasserkraftwerk rechnet man zum Teil 30 bis 50 Jahre. Das heisst, man muss rechnen können, ja, was habe ich für einen Verkauf, was habe ich für Absätze. Wenn jetzt alle einfach immer rein und raus wechseln zwischen dem Ausland und dem Inland und ich muss dann im Inland als Stromfirma immer anbieten, dann, wenn die wieder weg sind, habe ich leere Kapazitäten und kriege den Strom nicht ab. Ich kann nicht kalkulieren, dann werde ich auch nicht investieren. Ich glaube, das führt zu weniger Investitionen dann in der Schweiz von Strom, weil man nicht mehr kalkulieren kann. Und diese Kosten, wenn dann der Kleine kommt und sagt, ja, ich will jetzt aber wieder in der Schweiz beziehen, dann muss der Stromhersteller sagen, ja, aber ich habe dich nicht eingerechnet. Ich habe keinen Strom. Dann muss er ihn kaufen, weil er muss ihn beliefern. Und wer zahlt dann diese hohen Kosten, die dann im Ausland sind? Wir haben das bei der Ukraine damals gerechnet. Die kleineren Unternehmen, die auch im freien Markt aber schon waren, wollten zurückwechseln. Und das hätte so unglaublich gigantische Summen gekostet. Der Bund hätte das nie bezahlen können. Das werden wir dann alles selber, alle bezahlen. Also der Strom wird nicht billiger, er wird teurer, weil wir diese Wechselkosten noch übernehmen werden von den Kleinen, die hin und her wechseln. Wir werden auch unglaubliche Bürokratie haben. Es tönt nach Liberalisierung, aber der Bund regelt alles. Wir müssen unsere ElCom-Aufsichtsbehörde unabhängig den Schweizer Strommarkt ordnen lassen, also regeln lassen. Niemand kann mehr die kontrollieren in Bern. Die sind selber einfach eine Institution und der Bund zeigt auch schon ganz viele Stellen und Kosten, die er uns dann auf dem Strompreis natürlich weiter belasten will. Also ich glaube nicht, dass es billiger und sicherer wird, sondern wir werden uns in den Dienst der EU stellen. Wir werden selber Unsicherheit und eine riesen Bürokratie haben und wir können einfach nicht mehr selber unsere Versorgung sicherstellen. Und das ist überhaupt nicht in meinem Interesse, auch nicht als Grossverbraucher von Strom in der Schweiz.
Ein weiteres ganz grosses Feld, auch im Zusammenhang mit diesen EU-Verträgen, ist die Zuwanderung. Da steht so eine sogenannte Schutzklausel im Raum. Die Frage ist, hat die Schweiz überhaupt dann die Möglichkeit, die Chancen, das Recht, die Zuwanderung zu begrenzen? Kann das funktionieren? Oder wird diese Zuwanderung vielleicht sogar ausgeweitet mit diesen Verträgen? Wie sehen Sie diese Problematik?
Wir haben heute die Personenfreizügigkeit. Die wird auch so bleiben. Das ist nicht das Hauptthema der EU-Verträge. Wir haben natürlich ein grosses Problem innenpolitisch mit der grossen Zuwanderung. Wir sind inzwischen ja sogar lascher als die EU-Staaten, die auch wieder Schengen-Abkommen schon gebrochen haben, Schengen-Dublin, indem sie die Grenzkontrollen eingeführt haben. Und die Schweiz, der Bundesrat wehrt sich einfach immer, das einzuführen. Obwohl die Nachbarstaaten das jetzt auch gemacht haben, was nicht vertragskonform wäre, aber sie haben ihn auch gebrochen hier, den Vertrag. Also wir haben eine laschere Zuwanderung und die Leute stört das sehr. Und jetzt wird hier natürlich nichts verbessert mit dem EU-Vertrag, sondern neu kann man auch noch die ganze Familie mitnehmen und die Familie des Ehepartners, sogar wenn man geschieden ist, die Kinder und nicht nur direkte Angehörige, sondern auch indirekte und auch solche, die sich nicht selber unterhalten können finanziell. Sozialhilfe wird zunehmen, das hat der Bund auch so in seiner Schrift zum Vertrag auch festgehalten, also Sozialhilfe, Empfängerergänzungsleistung, die Sozialwerke werden mehr belastet. Jetzt, wir hatten bei der Personenfreizügigkeit die EU-Klausel genau wortwörtlich schon so, wie sie jetzt als Schutzklausel verkauft wird, nämlich bei schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen kann man temporäre Ausnahmen sich genehmigen lassen von der EU. Wir haben dies aber nie erfüllt, weil die EU findet, in der Schweiz sei die Zuwanderung ja nicht so schlimm. Wirtschaftlich läuft es ja sehr gut und sozial kann man sich das leisten. Jetzt hat sie einfach gesagt, ja, wir halten mal fest, dass der Bundesrat etwas regeln könnte. 8-mal hätte er das eigentlich schon machen müssen, hat es aber nie gemacht. Und warum hat er es nie gemacht? Wegen der EU. Und das bleibt. Also der Bundesrat kann immer Massnahmen treffen, mit einer Schutzklausel selber. Aber er wird dann natürlich wieder gegen die EU verstoßen mit ihren Regulierungen. Also mit dieser Formulierung. Schon heute würde er gegen das Personenfreizügigkeitsabkommen verstoßen. Und dann gäbe es dann Strafmaßnahmen. Neu hätten wir sogar auch noch Strafmaßnahmen, haben wir zugestimmt, wenn diese schwerwiegenden wirtschaftlichen Probleme und sozialen Probleme sogar anerkannt würden, würde uns trotzdem noch die EU abstrafen. Also wir bekämen jetzt einfach bei der gleichen Regelung, sogar wenn sie noch akzeptiert würde von der EU, was sie aber jetzt ja nicht wird, hoffentlich wird es auch nicht so schlimm, sogar dann noch eine Strafe aufgebrummt. Also die Schutzklausel ist schlechter, als was wir heute haben, aber sie wird sowieso nie angerufen werden. Auch wieder natürlich, weil der Schweizer Bundesrat sich nicht getraut oder einfach, er möchte ja diese EU-Verträge und er möchte nicht abweichen. Und das ist reine Augenwischerei, um dem Volk zu sagen, ja, ja, wir haben gehört, ihr möchtet, dass wir eigentlich jetzt hier abweichen von der Personenfreizügigkeit, auch heute schon, aber wir können dann das, wir überlegen dann das. Also es ist alles so kann und vielleicht und der Bundesrat überlegt. Und wir haben jetzt etwas aufgestellt, damit wir sagen können, ja, ja, wir haben schon den Willen, aber machen werden sie natürlich genauso wenig wie die letzten Jahrzehnte. Und das Volk gutiert das nicht. Aber die EU wird sicher nicht die Personenfreizügigkeit künden, also wegen dem, die wir jetzt haben, weil sie profitiert sehr stark. Sehr viele Grenzgänger, sehr viele Zuwanderer, die hohe Löhne haben und auch natürlich Geld auch nach Hause schicken. Also wegen dem müssen wir nicht die Verträge abschließen. Das Volk wird vielleicht sowieso die Personenfreizügigkeit ändern wollen, weil sie einfach genug haben von diesen starken Zuwanderungen, zu wenig Wohnung, Verkehr, auch die Sozialwerke, die zunehmend ausgehöhlt werden, auch die Kriminalität, das Volk hat die Nase voll. Und hier einfach so etwas reinzuschreiben, das man nie anwendet und auch nie anwenden kann, auch vor Gericht nicht, weil das EU-Recht gilt vor dem eigenen Recht, das ist einfach an der Nase herumgeführt, bewusst.
Ja, wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angelangt. Vielleicht noch einen Vertrag, den ich kurz streifen möchte, mit der Bitte um eine eher knappe Antwort. Das Landverkehrsabkommen, Verkehr, da geht es um Bahnthemen, aber auch möglicherweise um die Zulassung noch schwererer Lastwagen, sogenannte Gigaliner, 60 Tonnen in der Schweiz. Was steht da in den Verträgen drin zu diesen Themen?
Also das Gravierendere, glaube ich, ist bei der SBB. Heute haben wir rundherum Länder, die eine sehr schlechte Bahninfrastruktur haben und auch die Zuverlässigkeit der Bahn ist ganz schlecht. Pünktlichkeit, Unterbrüche, das kann man auch messen, man kann auch die Zahlen vergleichen. Im internationalen Bahnverkehr läuft es so, EU-Züge fahren bis an die Grenze und wenn sie verspätet sind, dann übernimmt die SBB den pünktlichen Zug. Neu wird es so sein, dass diese EU-verspäteten Züge einfahren können durch die Schweiz. Sie sagen dann, ja, solange sie den Taktfahrplan nicht stören, das heißt, sie dürfen nicht gerade reinfahren, wenn ein Zug, der jede Stunde fährt oder jede halbe Stunde fährt, dann warten muss. Aber alle dazwischen müssen dann warten und wir haben so vollbelegte Trassen in der Schweiz, dass wenn einer dazwischen fährt und ein anderer Zug warten muss, das ganze Bahnnetz der Schweiz am Schluss aus dem Lot gerät. Denken Sie nur an die Schneefälle im Mittelland, oder was das dann bewirkt und über 24 Stunden Verspätung gibt. Also wir haben dann auch ein Bahnnetz, das nicht mehr zuverlässig funktioniert. Beim Lastwagenverkehr haben wir eine Ausnahme für die 60-Tonner, aber die EU hat erst gerade beschlossen, dass sie das einführen möchte. Rund um die Schweiz werden dann die grossen Lastwagen zugelassen und das glaubt man ja nicht, dass unsere Ausnahme dann einfach bleiben wird, weil wir Nord-Süd-Verbindung natürlich wesentlich sind für die EU und dann wird der Druck steigen und am Schluss wird man dann nachgeben müssen. Also diese Ausnahme wird so unter Druck kommen, auch mit Drohungen der EU, dass sie eigentlich nichts wert ist. Also auch mehr Verkehr, grössere Lastwagen, darauf müssen wir uns einstellen mit den Verträgen.
Fast schon zum Schluss, vielleicht letzte Frage noch. Was erwarten Sie jetzt von der politischen Diskussion um diese Rahmenverträge? Da wird ja noch einige Zeit verstreichen, bis es da zu einer Volksabstimmung kommt. Was erwarten Sie hier für Kämpfe auch? Oder wie kann man jetzt die Bevölkerung auch wachrütteln, wenn das alles nur in Teilen stimmt, aber es stimmt ja natürlich alles, was Sie gesagt haben, dann wäre es ja verheerend für die Schweizerische Eidgenossenschaft, wenn wir uns diesen Verträgen unterjochen würden. Was kann man tun aus Ihrer Sicht? Was sind die besten Argumente, um die Bevölkerung dahin zu bringen, dass sie eben Nein sagt zu diesen Verträgen?
Ja, wir müssen aufklären. Viele hatten den Eindruck, das gilt nur, wenn man exportiert. Sie haben nicht verstanden, dass wir nach laufend und für immer EU-Recht bei uns, zwischen uns Schweizern umsetzen müssen. Wir müssen informieren, dass das EU-Recht etwas ganz anderes ist als das Schweizer Recht. Auch viel, viel umfangreicher, juristischer, bürokratischer. Wird zusätzlich aufwendige Kosten überall bringen und auch keine guten Lösungen mehr, wie wir es gewohnt sind. Wir müssen informieren, dass sie nicht mehr abstimmen können, dass die EU bestimmt und das gilt. Und wir müssen wie im Kolonialverhältnis alles akzeptieren und uns noch bestrafen lassen. Ich glaube, dass die Schweizerinnen und Schweizer kritisch sein werden. Wir müssen ihnen aber auch zeigen, dass wir auch alleine erfolgreich sind und sogar erfolgreicher als die EU. Unser Wohlstand hängt davon ab. Wir müssen keine Angst haben. Wir sind in der Welt beliebt. Auch unsere Produkte sind beliebt, auch in der EU. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir kaufen sie jetzt nicht mehr oder so etwas. Wir müssen auch das Selbstbewusstsein aufbringen. Tragisch ist ja Bestrebungen im Parlament, dass man jetzt sagt, wir wollen das möglichst schnell durchwinken. Wir wollen die Verträge dann nicht einmal in den Kommissionen behandeln, sondern wir wollen dann eine gemischte Kommission bilden und die urteilt über alle diese Rechtsgebiete gerade als Grundsatzentscheid. Dann bringen wir es sehr schnell vors Volk und dann kann man noch vor den Wahlen abstimmen, weil natürlich wir als Partei, die SVP, die einzige ist, die sich wirklich auch konsequent gegen diese Verträge wehrt. Zum Glück jetzt auch die FDP ist gespalten. Die Mitte hat sich noch nicht geäußert. Ich denke, dass es auch nicht im Interesse dieser Parteien sein kann, solche Verträge zu haben. Letztes Mal kam es dann doch dazu, dass sie dann doch auch kritisch waren und dann hat man die institutionellen Verträge wieder begraben mit der EU. Das wäre natürlich der beste Fall. Aber Sie müssen sehen, so wie es jetzt vorgesehen ist, müssten wir sogar das Referendum noch machen. Wir müssten also Unterschriften sammeln, dass man überhaupt abstimmen kann gegen diese Verträge. Man will sie bis jetzt, der Bundesrat hat gesagt, nicht dem Volk obligatorisch vorlegen und auch nicht den Ständen. Das heisst, wir müssen noch sammeln gehen, dass man überhaupt abstimmen kann. Etwas, was wir natürlich machen müssen und auch werden. Also es ist schon noch ein intensiver, langer Kampf, aber ein sehr, sehr wichtiger. Es geht hier um Grundsätzliches, um die Schweiz in der Unabhängigkeit, Freiheit, auch in der Identität. Also das, was die Schweiz ausmacht, nicht mehr leben zu können. Und unser Erfolgsmodell mit der Demokratie, Föderalismus ist dann weg. Also dann muss man auch nicht mehr ins Parlament nach Bern. Dann natürlich viele hoffen auf ein Tschöpfchen in Brüssel, um dort zu beobachten, welches Recht kommt. Und viele Anwälte und Juristen versprechen sich dann lukrative Jobs. Aber mit Juristen und Politikern alleine schafft man keinen Wohlstand.
Ja, vielen Dank, Frau Matula Blocher, für diese sehr engagierten, aber auch ja, sehr sachkundigen Ausführungen. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Danke Ihnen, Herr Gut, und auch den Hörerinnen und Hörern. Eine kritische Einstellung zu diesen Verträgen. Und wenn man nicht sicher ist, und man ist ja nie sicher, wenn es um so viel geht, dann sollte man sowieso Nein sagen.
Ja, vielen Dank auch für diesen Appell. Ich danke auch von meiner Seite Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dr. Philipp Gut. Sie hörten eine Schweizer Zeit-Sendung bei Konterfunk. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören und tschüss.
Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio.